ich schaue nach guten Noten und suche dann den qualifiziertesten Arbeitnehmer, funktioniert nicht. Es gibt auch keine Indizien dafür, dass die schulischen Leistungen mit der späteren Leistung im beruflichen oder auch beruflichen Erfolg überhaupt korrelieren.
Hallo und herzlich willkommen in der Karrierewerkstatt. Mein Name ist Peter Mörs.
Und mein Name ist Marc Halbrechts. Wir sind Karrieremechaniker und Spezialisten für die persönliche und berufliche Neuorientierung von erfahrenen Fach- und Führungskräften, die sich in der Mitte ihrer Karriere oder darüber hinaus befinden.
Wir sagen Karrieremechaniker, weil es um praktisches Handwerkszeug geht und effektive Lösungen für deine aktuelle Situation, statt nur die Probleme zu diagnostizieren.
Und unser Ziel ist es, nicht nur zu zeigen, was funktioniert, sondern vor allem, was du vermeiden musst, sowohl auf dem offenen als auch auf dem so wichtigen verdeckten Arbeitsmarkt.
Unser Credo: Finden statt Suchen erweitern wir um Vermeiden statt Bereuen.
Ja, ich freue mich natürlich sehr auf die nächste Frage, die ich jetzt endlich mal stellen darf. Peter, weißt du noch, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben?
Du Marc, lass mich mal nachdenken. Ich komme gleich drauf. Ach ja, wir haben über ein Tabuthema gesprochen, nämlich über Altersdiskriminierung. Ein Thema, das gerade ziemlich viel Aufmerksamkeit erfährt und, wie wir finden, zu Recht. Denn die täglichen Nachrichten, dass immer mehr Arbeitsplätze in der Industrie verloren gehen, bleiben ja niemandem verschlossen. Und wir haben darüber geredet, dass gerade ältere Mitarbeitende davon betroffen sind, die, wenn sie jetzt die klassischen Fehler im Bewerbungsprozess machen, in ein großes Loch fallen.
Ja, und genau deshalb haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Bis Ende 2025 vergeben wir einmal pro Monat exklusiv einen kostenlosen ganztägigen Workshop an ausgewählte Teilnehmer. Eine einzigartige Gelegenheit, die klassischen Fehler im Bewerbungsprozess nicht zu machen. Bleib also dran, denn am Ende der Episode verraten wir, wie du daran teilnehmen kannst.
Doch jetzt zu unserem heutigen Gast Andreas Starker. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sein Name Programm ist. Und mit Andreas greifen wir gleich das nächste Tabuthema auf. Andreas ist Legastheniker und Legasthenie-Coach, Speaker und jemand, der ja Herausforderungen liebt. Er hat eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht und ein Ingenieurstudium an der TH Mannheim abgeschlossen. Er ist Schweißfachingenieur und Mentalcoach. Doch damit nicht genug. Er hat nicht nur einen Ironman im mittelfränkischen Rot gefinisht, sondern in seiner Altersklasse auch noch einen der vorderen Plätze belegt. Und auch das reichte ihm nicht, weshalb er die Welt 3,5 Jahre lang mit dem Fahrrad umrundet hat.
Ja, wer sich mit Extremsportarten oder extremen Abenteuern auskennt, weiß, dass sie im Kopf gewonnen werden. Mentale Stärke ist also wichtiger als Muskelkraft, ähnlich wie im Bewerbungsprozess.
Wir haben es also hier mit einem ziemlich starken Typen zu tun. Doch was sagt Andreas selbst darüber, was ihn antreibt, ihn dazu gebracht hat, auch Legasthenie-Coach zu werden?
Andreas sagt: Ich will, dass wir Legasthenie neu denken. Dass wir aufhören, sie als Defizit zu sehen und anfangen, sie als Ausdruck besonderer Stärken zu begreifen. Und ich will, dass meine Klienten sich zeigen, statt sich zu verstecken. Und ich will, dass sie selbstbewusst ihre eigenen Wege gehen, ohne sich ständig zu rechtfertigen.
Andreas, Marc und ich haben uns tatsächlich eine ganze Weile über das Thema unterhalten. Weil es mir einfach so interessant ist, haben wir unsere Unterhaltung einfach aufgezeichnet, einfach aufgenommen. Und dabei haben wir ja ungewollt auf die förmliche Begrüßung verzichtet. Und deshalb steigen wir auch direkt ein. Wir haben gerade über die Vorteile der KI für Legastheniker gesprochen. Ja, und deshalb, Andreas, was machst du konkret mit ja der KI?
Was ich halt gerne mache, ist, ich nutze ein Programm und das ist halt in dem Fall ChatGPT, weil das am umfangreichsten ist in den Funktionen, was ich damit machen kann.
Ja, was machst du damit?
Alles.
Alles, ja.
Tatsächlich alles. Ja. Ich mache Zusammenfassungen damit, ich mache Brainstorming damit. Heute Morgen habe ich zum Beispiel einen Ablauf, wie mache ich den Podcast optimal. Also ich meine, Podcast aufnehmen ist das eine, Aber da dann noch Shorts rauszuziehen, da draus noch eine E-Mail zu machen und. Das sind ja alles Abläufe. Und da ist es eine tolle Sache, wie so ein kleiner Assistent, wo du dann einfach sagst, okay, guck mal her, das sind die Punkte, die schwirren mir gerade im Kopf rum, mache daraus eine Struktur, was ist am sinnvollsten, in welcher Reihenfolge. Und umso besser ich werde im Prompting, umso besser sind halt auch die Ergebnisse. Ist ja ganz klar.
Ja, klar.
Das ist eine Lernsache.
Genau, Garbage in, Garbage out.
Genau. Richtig, genau.
Und umgekehrt natürlich.
Ja, cool. Also, und jeden Text, den ich schreibe, jede E-Mail, die wird alles nochmal durch die KI kontrolliert.
Weil?
Ganz einfach. Es geht ja nicht nur darum, so von wegen, ob ich jetzt die Rechtschreibung könnte oder nicht. Darum geht es gar nicht. Sondern wie viel Energie frisst es, wenn ich einen Text kreativ formuliere und gleichzeitig noch zusätzlich die Rechtschreibung und Interpunktion und so weiter beachten müsste. Und da es bei mir nicht darauf ankommt, ob ich jetzt das Komma richtig gesetzt habe oder ob ich jetzt den Anfangsbuchstaben groß oder klein geschrieben habe, sondern es geht darum, was steht inhaltlich drin, kann ich diese Ressourcen, und das sehe ich tatsächlich wie beim Computer, kann ich dieses Programm sozusagen zulassen mit Thema Rechtschreibung, rudimentär, alles wunderbar, aber diese Feinheiten, die dann wirklich nochmal Energie kosten, ist mir völlig egal. Dadurch kann ich halt statt ein Dokument zu schreiben, kann ich dann 3 oder 4 mit der gleichen Energie schreiben.
Andreas, du hast ein Ingenieurstudium erfolgreich abgeschlossen. Ja, und da ich selbst Maschinenbauingenieur bin, weiß ich, dass du viel lesen, schreiben und rechnen musst oder musstest. Wie hast du das bewältigt? Denn ChatGPT gab es zu dem Zeitpunkt schließlich noch nicht.
Da kam mir ehrlich gesagt die Ausbildung ziemlich zugute. Mhm. Weil dadurch, dass ich ja schon die Dinge in der Hand hatte, und da sind wir wieder bei dem Thema, beste Strategie für Legastheniker ist multisensorisches Lernen. Dadurch, dass ich die Dinge schon in der Hand hatte und daran schon gearbeitet hatte, hatte ich zum Teil auch mehr Ahnung als die Dozenten. Also jetzt gerade eben Verbindungsmittel oder was, ne? Wenn der mir da was von einem Stift erzählt oder irgendwelchen von verschiedenen Gewindeformen oder welche Steigungen sind da in Gewinde, dann habe ich das direkt schon mal in der Hand gehabt, auch in den verschiedenen Größen und kann mir das auch vorstellen. Ne? Ich kann mir vorstellen, wenn da Bohrer mit 118 Grad angeschliffen werden, was heißt das denn? Ne? Warum tue ich einen Bohrer anders anschleifen bei Aluminium als bei Stahl? So Sachen. Und das nur in der Theorie kannst du dir ja nicht behalten. Aber dadurch, dass ich es kenne und auch leidenschaftlich gerne Ingenieur bin und war, war das jetzt nicht so das Problem. Und das analytische Denken ist eine Riesenstärke von uns.
Auf die Riesenstärken, Andreas, werden wir im weiteren Verlauf sicherlich noch kommen. Also die Legastheniker, die ich kenne, betrachten dies aber entweder als Einschränkung oder sogar ja als Behinderung, würde ich sagen. Und du hingegen siehst darin eine riesige Ressource.
Definitiv. Also es kommt ja mit dem, geht ja noch einiges einher. Durch dieses andere Denken ist ja das Gehirn anders aufgebaut. Und durch dieses anders Aufbauen sind nun mal Bereiche präsenter als andere. Und dadurch kann man es nicht einfach nur als Defizit betrachten, sondern es ist wichtig zu wissen, wo sind meine Stärken? Es ist wichtig zu verstehen, was bedeutet Legasthenie? Zum Beispiel, wenn wir von Arbeitsgedächtnis sprechen. Wenn ich mich dafür fertig mache, dass ich in ein Gespräch reingehe mit meinem Chef und der erzählt mir jetzt, das sind meine Aufgaben, das sind die nächsten 5 Schritte und ich gehe aus dem Raum raus und kann mich an keinen der Schritte mehr erinnern, ja, dann kann ich mich dafür fertig machen oder ich nehme eine ganz einfache Strategie und nehme mir einen Zettel und einen Stift mit, bereite mich ein kleines bisschen vor, habe danach alles astrein aufgeschrieben und fertig ist. Und es geht in aller Regel um diese kleinen Nuancen. Nur es sind unglaublich viele negative Kommentare, die wir auch während der Kindheit und auch dann später abbekommen haben und verarbeiten dürfen. Und man spricht zwischen 10.000 und 30.000 negativen Kommentaren mehr, als wenn du neurotypisch bist. Und das ist eine ganze Menge, das musst du erstmal verkraften. Und das zu verarbeiten und dann trotzdem positiv auf dich selbst zu schauen und den inneren Dialog auch positiv zu gestalten und sich eher auf dieses Positive zu fokussieren, statt auf das Defizit. Und das ist die große Herausforderung.
Ja, du hattest ja auf deiner Homepage auch den Unterschied angesprochen zwischen Legasthenie und Leserechtschreibschwäche. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen ausholen, weil es ist ein ziemlich wesentlicher Unterschied, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, auf jeden Fall. Also der Unterschied, es wird beim ICD-10 und ICD-11 Standard nicht unterschieden, ob es jetzt einen genetischen Ursprung hat oder ob es, sage ich mal, durch äußere Umstände gekommen ist. Also meinetwegen, meine Eltern trennen sich oder ein naher Angehöriger ist gestorben etc. pp. Sowas kann eine Leserechtschreibschwäche auslösen. Eine Leserechtschreibstörung, so wie es im ICD-10, also von der WHO, beschrieben wird, ist es dann, wenn es dauerhaft ist, also wenn es einen genetischen Ursprung hat. Es wird aber in der Diagnostik nicht unterschieden und es ist auch nicht notwendig, das unbedingt zu unterscheiden. Denn wenn ich bei einem Kind feststelle, dass er ein Defizit oder dass sie ein Defizit hat, dann ist in beiden Fällen das adäquate Mittel, eine Lerntherapie zu machen, und zwar so früh wie möglich. Und da ist es auch erstmal egal, ob es jetzt aus dem einen oder aus dem anderen kommt. Der Unterschied ist aber dann, diese Leserechtschreibschwäche, die kann ziemlich schnell einfach auch wieder weg sein. Ein bisschen so wie Fingernägel kauen. Ne? Du kannst auf einmal diesen Tick in Anführungszeichen entwickeln und ich kau dann an meinen Fingernägeln und von jetzt auf gleich kann ich auch dieses Fingernägelkauen abstellen. Ja. Bewusst, unbewusst, durch äußere Einflüsse, je nachdem. Und ähnlich ist es eben auch da. Und ich habe auch zum Beispiel schon mit jemandem gesprochen gehabt, bei dem war diese Rechtschreibung, er war vorher sehr, sehr gut in der Rechtschreibung. Seine Eltern, die hatten ein Magazin sogar. Es war also in der Familie fest verankert mit diesem Schreiben und Lesen. Und das war auch ein fester Bestandteil einfach. Und in der Schule wurde er aufgrund von politischen Problemen wurde er dann so sehr gemobbt, dass die Lehrer so weit gegangen sind, dass sie ihm mit Seifenwasser den Mund ausgespült haben. So von wegen das, was seine Meinung ist, was er kundtut, das dürfe er ja nicht machen. Also wurde sein Mund mit Seifenwasser ausgespült. Ihr könnt euch vorstellen, das war eine Zeit vom Nationalsozialismus, wo einfach die politischen Gesinnungen zum Teil ja auch sehr hart bestraft wurden. Und für ihn war das zum Beispiel ein prägendes Erlebnis, worauf er damit reagiert hat, dass er am nächsten Tag schon nicht mehr die Rechtschreibung so beherrscht hatte wie vorher und auch das Lesen nicht mehr in der Form konnte. Und das ist so ein Beispiel für, ich habe es durch ein traumatisches Erlebnis bekommen.
Ja.
Bei dieser genetischen Variante, das vergessen sehr, sehr viele, wenn ich Lerntherapie mache, lerne ich sozusagen künstlich Rechtschreibung. Ich lerne Regeln. Ich mache sozusagen ein Programm. Ich erstelle ein Programm. Und nach diesem Programm gehe ich durch. Also ich weiß dann zum Beispiel durch Rechtschreibregeln oder durch Merksätze, wie ein bestimmtes Wort geschrieben wird. Das ist aber nicht nativ in mir drin. Also dieses Sprachgefühl ist immer noch nicht da in der Form, in der Ausprägung, wie es normal wäre, normal in Anführungszeichen, sondern es ist ein Programm, das obendrauf gesetzt wird sozusagen. Merkt man auch sehr stark, dass die Rechtschreibleistung sehr stark runtergeht, wenn jemand zum Beispiel müde ist, also spätabends zum Beispiel. Dann werden auf einmal die Fehler exorbitant mehr, weil dieses Programm nicht mehr versorgt wird sozusagen. Die Ressourcen sind nicht mehr dafür da. Genau, und das sind so der größte Unterschied. Also das eine ist erworben, das andere ist genetischen Ursprungs. Und bleibt ein Leben lang.
Also nicht heilbar, ja?
Wenn etwas heilbar sein würde, dann würde das ja heißen, dass es eine Krankheit ist. Und Legasthenie ist keine Krankheit, sondern einfach nur eine andere Art, wie das Gehirn aufgebaut ist. Mit seinen Vorteilen und seinen Herausforderungen.
Ja, ich dachte bei F81.0 im ICD-10, also das im ICD, sind ja sozusagen Krankheiten definiert, oder? Also
richtig,
nicht als, ja. Das wird schon als Krankheit betrachtet, weil es gibt...
Ja, und das ist die Krux an der Sache. Laut dem WHO, also wie du schon gesagt hast, laut dem ICD-10 und auch ICD-11 wird es ja als eine Krankheit definiert. Genauso wie ADHS zum Beispiel. Jetzt wäre es ja aber schön sogar, wenn es in gewisser Weise als Krankheit definiert werden würde, weil in dem Moment wäre ja Maßnahmen, die ja erfolgsversprechend sind, wie zum Beispiel Lerntherapie, wären dann ja eine Maßnahme, die auch von der Krankenkasse übernommen werden könnte, müsste. Mhm. Wird es aber nicht.
Wird es nicht, nein?
Nein, wird es nicht.
Sondern?
Das einzige... Der einzige Punkt, wann ich eine Unterstützung durch die Krankenkasse kriege, wenn dann Begleiterscheinungen dazukommen, wie zum Beispiel Depression, dann wird diese Depression behandelt, aber eben nicht die Ursache.
War das für dich der Anlass, dass du Legasthenie-Coach geworden bist? Oder?
Ist eine gute Frage. Während meiner Coaching-Ausbildung hat meine Ausbilder mal gesagt, hier, du bist doch Legastheniker und du weißt ja schon, dass das ein Talentsignal ist. Und das war für mich total neu. Also das habe ich zum allerersten Mal gehört und war da auch ein kleines bisschen so von der Rolle, so von wegen, was meint er jetzt mit Talentsignal? Ja. Und dann habe ich mich mehr mit diesem Thema beschäftigt und habe mir auch mal ein paar andere Fragen gestellt und habe dann feststellen müssen, dass auf der einen Seite er absolut recht hatte. Also es sind Talente, die damit verbunden waren oder auch sind. Für mich war es nur in dieser Wahrnehmung der Legasthenie war Legasthenie immer nur sowas, eine Einschränkung. Du kannst halt nicht so gut lesen und schreiben und bei mir wurde dann halt gesagt, naja, dafür bist du ja ganz gut in Mathe und in Physik, so auf die Art. Ne? Ja. Also so von wegen, ja, ist so ein kleiner Trade-off. Aber wie weitreichend das dann ist, das war mir nicht bewusst und habe ich dann erst durch sehr viel englischsprachige Literatur mitbekommen. Im deutschsprachigen Raum gibt es dazu so gut wie nichts. Aber im englischsprachigen Raum sind wir da schon als Gesellschaft erheblich weiter. Es ist immer noch ein langer Weg, weil sehr, sehr viele Vorurteile stehen im Raum. Denn wir verbinden ja mit der Lesefähigkeit und der Schreibfähigkeit und der Rechtschreibung verbinden wir direkt den IQ, beziehungsweise die Intelligenz damit verbunden. Ob wir wollen oder nicht, das ist ein Vorurteil. Und diese Vorurteile sind ganz, ganz schwer auch aus den Köpfen rauszukriegen, selbst wenn ich sage, ja, das ist ja jetzt nicht so, dass die Leseleistung oder die Schreibleistung mit dem IQ verbunden ist. Wenn ich was laut vorlese und jemand anderes hat mich anders kennengelernt, hat gesehen, was ich für Fähigkeiten habe und ich lese ihm was laut vor, dann ist auf einmal so, Moment, was ist denn da jetzt gerade eben falsch? Mhm. Na? Selbst wenn er weiß, dass ich Legastheniker bin. Und für viele ist ja auch Legasthenie etwas, was sie nicht greifen können, was sie nicht wissen, was es ist. 97% der Menschen halten es für etwas Negatives, anstatt das einfach nur zu sagen, es ist eine Andersartigkeit.
Ja. Aber wie zeigt sich denn dann zum Beispiel Legasthenie im Alltag bei Erwachsenen, also auch mit den Erwachsenen, mit denen du arbeitest? Gibt es zum Beispiel Anzeichen, die viele damit gar nicht in Verbindung bringen würden?
Ja, zum Beispiel emotionale Regulation.
Okay.
Also gerade Emotionen werden stärker empfunden. Ne? Wir reagieren auch auf Kritik zum Beispiel sehr viel stärker. Hat auch den schönen Vorteil, dass wir dieses zwischen den Zeilen von einer Kommunikation sehr, sehr gut erfassen können. Dreidimensionales Denken sind Legastheniker sehr, sehr gut. Logisches Verknüpfen sehr gut. Problemlösungsstrategien zu entwickeln extrem gut. Und wir reden immer davon, so zwischen 70% und 80% der Legastheniker sind darin besser als der Schnitt. Also schon signifikant.
Mhm. Aber nehmen Sie das denn auch so wahr?
Das ist jetzt die andere Sache.
Ja.
Je nachdem, was ich für ein Umfeld hatte und ob ich auch mal was darüber gelernt habe oder ob ich vielleicht durch Zufall mir Strategien angeeignet habe, die, sage ich mal, die Herausforderungen nicht so herausstellen. ChatGPT, KI ist jetzt ein Riesenhilfsmittel oder ein tolles Hilfsmittel, um einfach zu sagen, ja komm, ist mir doch jetzt egal, ob ich da jetzt einen kleinen Fehler reingemacht habe in die Präsentation. Ich hau das da einfach durch die KI und der findet schon die Fehler. Davor war es stundenlanges Suchen oder irgendjemanden anbetteln, kannst du da bitte nochmal drüber lesen. Ne? Also auch dieses ständig Fragen nach Hilfe, nach Unterstützung ist ja auch was dann mit dir was macht. Immer so in dieser Bittstellerposition zu sein. Und wir reden ja nicht von etwas, ich habe jetzt ein gebrochenes Bein, nach 6 Wochen ist es wieder gut, sondern wir reden davon, dass es das ganze Leben lang ist. Und das macht die Sache dann erheblich komplexer.
Hättest du es gerne anders, also dass du kein Legastheniker bist?
Auf gar keinen Fall. Gut. Auf gar keinen Fall. Denn Bei Legasthenikern spricht man auch gerne von Late Bloomern. Und Late Bloomer bedeutet einfach, dass die Gehirnkapazität zwischen 25 und 30 Jahren erst voll da ist. Hängt auch damit zusammen, dass wir eine etwas andere Denkstruktur haben. Also die allermeisten Menschen denken linear von A, B, C, D. Und Legastheniker denken eher in Netzwerken, in Bildern und in Netzwerken. Und diese Kombination ist dann später im Leben extrem wertvoll. In der Schule extrem hinderlich, weil wenn der Lehrer sagt, wir machen jetzt die Matheaufgabe so und so und du bist ein helles Köpfchen und löst sie auf eine andere Art und Weise, der Lehrer wollte das aber so und sagt dann, ja, hast nicht aufgepasst. Ergebnis ist zwar richtig, aber wahrscheinlich hast du das irgendwo abgeschrieben. Na? Das sind ja solche Sachen, die uns in der Schule begegnen. Später im Leben kann dieses, ich bringe Informationen aus allen möglichen Bereichen zusammen und kreiere dadurch eine einzigartige Lösung, ja sehr wertvoll sein, wenn der Kontext stimmt. Als Ingenieur konnte ich das voll ausspielen. Also ein großer Teil meiner Arbeit waren Schwachstellenanalysen. Fehler zu finden, die nicht offensichtlich waren, an die noch kein anderer gedacht hat. Weil ich einfach Dinge zusammengebracht habe, die keiner in Verbindung bringt. Und auf einmal ist es die Lösung. Und das sind solche Sachen. Da sind Legastheniker sehr häufig sehr gut. Wir finden auch viele Legastheniker gerade im sozialen Bereich. Also gerade im Erzieherbereich oder im Krankenpflegerbereich. Auch da, diese Empathie ist da ja erforderlich. Ist da ja wirklich etwas, was wir brauchen. Es ist durchaus schon so, dass viele Legastheniker spüren, dass was anders ist und sich natürlich nach ihren Stärken irgendwo so ausrichten. Ja, unter Rechtsanwälten gibt es so gut wie keine Legastheniker.
Glaube ich.
Ja, das macht ja auch
der Legastheniker in der Bevölkerung überhaupt.
Wenn wir im englischsprachigen Raum sind, dann reden sie zwischen 15% und 20%. Im deutschsprachigen Raum zwischen 8% und 10%. Da muss man dazu sagen, zwischen 8% und 10% Legastheniker. Im englischsprachigen Raum ist die Definition ein kleines bisschen schwammiger. Da wird auch nicht unterschieden, so von wegen, ist es jetzt der genetische Ursprung oder ist es eine erworbene Leserechtschreibschwäche. Und das ist, sage ich mal, sehr schwer dann vergleichbar.
10% unserer Mitbürger, sagst du, sind Legastheniker. Also jeder Zehnte.
Mhm, ja. Okay. Und sehr, sehr viele wissen es gar nicht.
Das war jetzt meine nächste Frage.
Also in den USA gab es Erhebungen.
Ja.
Also in den USA gab es Erhebungen dazu, da sind sie auf den Schluss gekommen, 80% der Legastheniker wissen nicht, dass sie Legastheniker sind. In Deutschland würde ich das nicht ganz unterschreiben, denn in Deutschland wird inzwischen mehr getestet. Zu meiner Zeit, zu meiner Jugend wurde das noch nicht so flächendeckend gemacht, da war die Aufklärung in dem Fall noch nicht sehr weit. Heute ist es deutlich besser, noch nicht so wie wir es uns wünschen würden, ja klar, ist ja logisch, ne? Okay. Aber es ist schon sehr viel besser, wie von vor 20, 30 Jahren.
Ich hatte in einem unserer Gespräche erwähnt, dass jemand in meiner Familie Legasthen ist, so sagt man wohl, und er ist inzwischen 40 Jahre alt und in einem Test kam heraus, dass nur 2% der Menschen noch größere Schwierigkeiten beim Lesen haben als er. Und obwohl mir der Begriff der Leserechtschreibschwäche vertraut war, habe ich mich also nie wirklich mit Legasthenie intensiver auseinandergesetzt. Bis du mich darauf aufmerksam gemacht hast, war dieses Thema für mich ja ausgeblendet. Ich dachte immer nur, Legastheniker, die können eben schlecht lesen und schreiben. Bedauerlich halt. Inzwischen ist mir aber bewusst geworden, dass hier ein grundlegendes gesellschaftliches Problem vorliegt. Denn Legasthenie wird immer noch häufig als Krankheit oder zumindest als Defizit wahrgenommen, obwohl man heute weiß, dass es eben keine Krankheit ist, sondern einfach eine besondere Art der Informationsverarbeitung. Neurodivers versus neurotypisch, wie du es eben genannt hast. So, aber nun ja, unsere ablehnende Reaktion auf Andersartigkeit hat aber auch evolutionäre Wurzeln. Sie diente einst zum Schutz der, ja, Sippe, was für ein gewisses Verständnis sorgt. So, und die Sichtweise zu ändern, Legasthenie, it's not a bug, it's a feature. Also das so zu begreifen, das ist alles andere als trivial, würde ich sagen. So, und du möchtest zu einem neuen Verständnis in der Gesellschaft beitragen, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe und wir leisten dir heute ein Stück davon. So, aber konkret geht es auch um die Rolle von Arbeitgebern, die im Vorstellungsgespräch Tests einsetzen und Kandidaten vorab herausfiltern. Und das ist eben für Legastheniker auch eine Riesenherausforderung. Und ich habe von einem Bekannten berichtet, der später nach seiner Einstellung zu seinem Chef sagte, er sei Legastheniker. Es gab irgendwie einen Grund dafür. Und der Chef reagierte höchst verärgert und warf ihm vor, diese Information im Bewerbungsgespräch verschwiegen zu haben. Er hätte das sagen müssen.
Nee, hätte sie nicht.
Ne, Klammer, ja klar, hätte sie nicht. Klammer auf, dann hätte ich dich nicht eingestellt, Klammer zu. Das ist ja der versteckte Vorwurf dahinter. Ja, du hast mich betrogen im Vorstellungsgespräch. Ne? So.
Ja.
Ja, das ist wirklich schwierig und ich sehe da auch Parallelen zu anderen tief verankerten Vorurteilen in der Arbeitswelt. Nehmen wir nun das Thema unseres letzten Podcasts, Altersdiskriminierung. So, und es ist doch paradox. Ich habe selbst erlebt, wie ein 59-jähriger Vorgesetzter einem 55-jährigen Bewerber abgelehnt hat mit der Begründung, er sei zu alt. Also dieser Bewerber muss wahrscheinlich noch über 12 Jahre arbeiten und vielleicht sogar noch länger, aber wird vorschnell, abgeschrieben. Wenn man dann nach konkreten Gründen fragt, bekommt man aber keine plausible Antwort oder eben nur standardisierte Vorurteile zu hören wie, ja, der ist gedanklich schon in Rente oder der kennt sich mit neuer Technik nicht aus und so weiter und so weiter, was ja nachweislich oft falsch ist. Aber diese Vorurteile existieren nun einmal. Und das bringt mich zu der zentralen Frage, wie wir das bei der Legasthenie schaffen sollen. Meinem Gefühl nach ist dieses Thema gesellschaftlich noch viel negativer besetzt und wird fälschlicherweise schnell mit den Begriffen wie lernbehindert oder wahrnehmungseingeschränkt und so weiter gleichgesetzt. Auch mir waren die vielschichtigen Aspekte längst nicht bewusst und erst durch unser Gespräch habe ich mich damit ja intensiver beschäftigt. Und gerade jetzt, wo wir darüber nachdenken, wird mir das Beispiel des eben erwähnten Bekannten umso klarer. Seine Geschichte zeigt diesen Widerspruch perfekt auf. Er hat sich selbstständig in komplexe Themen wie Programmierung, Reporting, detaillierte Fehleranalyse eingearbeitet und beherrscht dies auf einem unglaublich hohen Niveau. Und das ist ein fantastisches Beispiel für die Stärken, die du beschreibst. Dennoch wurde er entlassen. Ja, also der Grund war wohl, dass der neue Chef mit seiner Art zu kommunizieren und sich zu verhalten einfach nicht zurechtkam. Womöglich hat er seine Legasthenie auch. Dennoch wurde er entlassen. Ja, also der Grund war wohl, dass der neue Chef mit seiner Art zu kommunizieren und sich zu verhalten nicht zurechtkam. Womöglich hat er seine Legasthenie so unbewusst wie ein Schutzschild vor sich hergetragen, was auf Dauer schon als anstrengend empfunden werden kann. Und die Reaktion ist auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, keine Frage. Aber meine Kernfrage an dich ist also, wie können wir diese tief sitzenden Vorbehalte und Vorurteile in der Gesellschaft und insbesondere bei Arbeitgebern aufbrechen? Wie schaffen wir es, dass die Personen, die am Ende die Entscheidung zwischen Bewerber A, B oder C treffen müssen, erkennen, it's not a feature, it's a bug? Wie vermitteln wir ihnen, dass diese andere Art zu denken im richtigen Kontext ein echter Vorteil sein kann, ohne dabei das diffuse Thema Fachkräftemangel erneut aufzugreifen?
Also zum einen, sehr viele Chefs sind selbst Legastheniker. Und zwar überproportional viele. Das nächste Thema, aber da kommen wir genau zu dem Thema, von wegen, wenn Sie selber sind, und dann wissen Sie, wo die Herausforderungen sind, möchte ich so jemanden noch zusätzlich drin haben, wo ich doch weiß, wie schwer es ist zum Teil, ne? Wenn ich nicht weiß, wie ich einfach mit Techniken das abfedern kann, beziehungsweise komplett eliminieren kann. Das Interessante, was du gerade eben gesagt hast, ist ja das Thema lernbehindert. Und es ist nicht der Fall, dass wir in irgendeiner Form eingeschränkt wären beim Lernen, ganz im Gegenteil sogar. Es ist nur die Frage, wie kriege ich diese Informationen zugetragen? So wie wir es mit Frontalunterricht in der Schule beigebracht bekommen, ist der denkbar schlechteste Weg. Nicht nur für Legastheniker, sondern an sich auch für alle. Bei Legasthenikern ist es nur noch mal eine Stufe härter. Weil wenn ich da einen Text einfach lese und ich muss ihn am besten sogar noch vorlesen, dann ist vorbei. Dann kann ich nicht erwarten, dass ich auch noch weiß, was da drin steht. Wenn es aber darum geht, Geschichtsunterricht zum Beispiel, habe ich geliebt, weil zwischen diesen Texten steht ja nochmal zwischen den Zeilen ganz, ganz viel. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie von einem Fliegerangriff zum Beispiel lese und dann auf einmal bei mir in den Kopf diese ganze Szene sich abspielt, weil Legastheniker nun mal sehr viel in Bildern und in, ja, wie kleine Filme denken, dann kannst du auf einmal dich viel mehr auch in diese Situation hineinversetzen und auch sagen, hey, guck mal, das ist ja jetzt das eine Problem. Aber dann kommt ja noch viel mehr. Wie sieht's denn mit der Versorgung danach aus? Wie sieht's denn da aus? Wie komme ich mit Fahrzeugen da durch? Etc. pp. Alles, was nicht in dem Text drinsteht, sondern nur auf Grundlage von diesen wenigen Informationen auf einmal abgeleitet, was hängt da noch mit dran? Und der britische Geheimdienst hat das nämlich auch erfasst und hat das, der stellt inzwischen seit zig Jahrzehnten bewusst Legastheniker ein. Also es ist viermal wahrscheinlicher, dass du als Legastheniker Spion wirst, als Nicht-Legastheniker. Warum? Wir sind in der Lage, mit begrenzten Informationen einen Ausblick in die Zukunft zu erstellen. Und dieser trifft sehr, sehr häufig zu. Und das ist so ein Punkt, der ist ja gerade im Unternehmerischen extrem hilfreich. Nicht umsonst sind zwischen 35 und 40% der Selfmade-Millionäre und Unternehmer Legastheniker. Und wir sprechen immer noch von einem Defizit. Wenn ein Drittel der Unternehmer und Selfmade-Millionäre selbst Legastheniker sind, ist doch irgendwas komisch, oder? Es kann doch dann irgendwas nicht stimmen. Es ist halt immer nur die Frage, in was für einem Kontext bin ich als Arbeitnehmer, wie werde ich eingesetzt? Setz einen Legastheniker in eine Fließbandarbeit und erwarte, dass er nur A, B, C macht, dann wird er todunglücklich sein und die Fehlerrate wird sogar höher sein. Sehr wahrscheinlich. Setz ihn an den Arbeitsplatz und sag, hey, kannst du dir vielleicht mal überlegen, vielleicht können wir das noch ein bisschen effizienter machen? Dann geht er voll auf. Und du kannst erwarten, dass dann dieser Prozess auf einmal massiv verbessert wird. Ein Kochrezept ist ein schönes plakatives Beispiel. Wenn ich einem Kochrezept folge, das ist für mich so der absolute Super-GAU. Also Pfannkuchenrezept A, B, C, schwierig, muss ich fünfmal lesen und dann, ah ja, Moment, okay, jetzt brauche ich Mehl, jetzt brauche ich Eier. Ich renne dreimal in die Speisekammer, um Backpulver, Milch, Eier und sonst was zu holen, ne? Weil ich es halt nicht in meinem Kopf so halten kann. Ne? Also ich kann das nicht so verknüpfen. Aber wehe, ich gehe dann den Schritt und sage, hey, okay, jetzt, ich weiß, was rauskommen muss. Ich gehe jetzt mal meinen Weg. Das machen nämlich auch sehr viele, die dann Kochen als Leidenschaft entdecken. Und die dann sagen, hey, okay, das will ich kochen, das möchte ich, dass es hinten rauskommt. Dann probiere ich mal aus. Ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür ist Jamie Oliver. Mhm. Jamie Oliver ist durch und durch Legastheniker. Ist jetzt momentan auch in der UK, macht er auch richtig viel Werbung dafür, dass er sagt, hey, guck mal, hey, ich bin Legastheniker und ich bin ich weiß nicht, ob es der größte oder der zweitgrößte Buchautor in der UK ist, der selbst noch nie ein Buch gelesen hat.
Ja, ja.
Das ist doch irgendwie komisch.
Ja, ja. Ja, du hattest ja beim letzten Mal noch ganz andere Namen genannt von
ja, ja.
Berühmten Leuten, die Legastheniker sind. Ja?
Die Liste ist sehr, sehr lang. Tommy Hilfiger zum Beispiel ist auch so einer. Oder Einstein, Steve Jobs. Und bei Steve Jobs könnte man jetzt sagen, ja gut, aber Steve Jobs ist ja nicht nur Steve Jobs gewesen. Ja, nee, sein Chefdesigner war auch Legastheniker. Henry Ford genauso. Die Wright Brothers hier mit dem Flugzeug. Einstein auch. Eins der, ja, bekanntesten Beispiele, Walt Disney aber genauso, Steven Spielberg auch, Arnold Schwarzenegger auch. Mhm. Also die Liste ist unglaublich lang, wo du einfach auch siehst, okay, dieses Andersdenken ist keine Einschränkungen, sondern durchaus etwas, was auch zu einem, ja, zu etwas Profitablen führt, zu etwas, was uns als Gesellschaft auch weiterbringt, wenn man uns lässt. Und größere Firmen wie zum Beispiel Cisco haben das auch kapiert. Microsoft, Bill Gates ist auch Legastheniker. Die haben sehr viel Energie da reingesteckt, in Microsoft einige Features mit reinzubringen, dass es gerade auch für Legastheniker erheblich leichter wird. Aber was für uns gut ist, ist für die breite Masse in aller Regel auch sehr, sehr gut. Für uns ist es eben essentiell. KI ist für viele einfach ein schönes Spielzeug, eine gute Unterstützung. Für uns ist es essentiell und bringt unsere Produktivität einfach nochmal auf ein ganz anderes Level.
Okay.
Und darum geht's.
Also bei den ganzen Namen, die du gerade genannt hast und dass 30% aller Selfmade-Millionäre Legastheniker sind und wir ja gerade darüber geredet haben, wie entzerren wir das Bild in der Gesellschaft, das es über Legastheniker gibt, könnte es dann nicht sogar sein, dass dann ein potenzieller Chef, der die Entscheidung darüber trifft, ob du eingestellt wirst oder nicht, dann schon wieder Angst vor dir bekommst, nach dem Motto, hier stell ich noch ein super Brain ein. Ja, könnte das nicht sogar dann in die andere Richtung umschlagen? Was denkst du?
Ja, durchaus. Also durch dieses andere Denken haben wir auch einen anderen Kommunikationsstil. Sehr häufig. Also nativer Kommunikationsstil ist etwas anders. Wir reden viel in Halbsätzen zum Beispiel, nutzen andere Worte, die nicht zu dem Satzanfang passen, zum Beispiel, vergessen zum Teil Worte, etc. Also man merkt es schon beim Sprechen, dass da ein anderes Muster herrscht. Und durch dieses andere Muster kommen wir automatisch schon ein bisschen anders rüber. Sehr häufig. Das kann man alles lernen. Also gerade Thema Kommunikation, gerade das Thema, wie baue ich zum Beispiel eine Präsentation aus, etc. pp., kann man alles lernen, ist nicht so das Problem. Das Allerwichtigste ganz zu Anfang ist, dass der Legastheniker selbst merkt, was seine Stärken sind und wo er seine Herausforderungen hat. Weil erst wenn ich es benennen kann, nimmt es auch irgendwo dieses, es schwebt irgendwas über mir, was mich einschränkt, was mich zurückhält, aber ich kann es nicht greifen. Wenn ich aber ganz konkret weiß, zum Beispiel, Multiple Choice ist eine schwierige Sache für mich, ja, und ich kann da gewisse Strategien anwenden, damit ich Multiple Choice einfach gut durchgehe, weil ich, und jetzt kommt der Grund, weil ich jede Antwort simuliere und sage, ja, aber unter diesem Umstand könnte ja auch B richtig sein. Also A kann ja nicht nur richtig sein, sondern B ja auch. Das ist dann ja das, was wir nicht mal eben ausschalten können, dieses permanente Simulieren. Für den Arbeitgeber als solches, ist es da wirklich relevant, wenn einer sagt, hey, ich bin Legastheniker, oder ist es relevanter zu wissen, derjenige weiß ganz genau, wo seine Stärken sind und er hat Strategien für seine Herausforderung? Was interessiert es mich dann?
Ja, das wäre tatsächlich, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, also was Führungskräfte und Personalverantwortliche unbedingt über Legasthenie wissen müssen. Gerade mit Blick auf Stärken und Schwächen.
Ja.
Aber das antwortest also, du eben gerade schon.
Ja. Ja, also gerade mit diesem Thema Stärken und Schwächen. Ja, ist doch völlig egal in der heutigen Zeit, ob ich da, sage ich mal, für eine E-Mail die Rechtschreibung im ersten Schuss, sage ich mal, nicht so sauber hinkriege. Ich haue eine KI rein. Früher war es hier F7, Rechtschreibüberprüfung. War nie sehr gut. Deswegen ist es ja auch immer wieder aufgefallen. Jetzt mit KI kriegen wir es aber hin. Ohne weiteres. Und ich muss niemand anderen behelligen, ich muss niemanden drüber lesen lassen, also ich muss mich nicht erniedrigen in irgendeiner Form. Ja? Und das ist es ja tatsächlich, wenn ich immer zu meinen Kollegen gehen muss und sagen kann, kannst du da mal eben, ne? Morgen bringe ich dir auch einen Kuchen mit. Es ist die Frage, ob wir überhaupt dieses Wort, was so negativ behaftet ist, in den Mund nehmen müssen. Oder ob wir eher uns darauf konzentrieren, okay, ich habe meine Herausforderung in diesem Bereich, ich weiß aber, wie ich damit umgehen kann. Wenn ich neue Sachen lerne, zum Beispiel, dass ich mir nicht einbilde, dass ich da irgendwie mit Bullet Points und die lerne ich jetzt auswendig, vergiss es. Es gibt viel effizientere Methoden, wo du 3 bis 4 Mal schneller bist. Und das ist auch, und da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist nicht nur für Legastheniker relevant, sondern eben auch für alle anderen. Für uns ist es essentiell. Wenn ich darüber Bescheid weiß, dann outperformt der Legastheniker locker die anderen Mitarbeiter. Weil die wenigsten machen sich darüber Gedanken. Wenn ein anderer Mitarbeiter auch hergeht und sagt, hey, guck mal, das sind meine Stärken, das sind meine Herausforderungen, kommt er genauso in eine höhere Performance rein. Nur bei uns ist es einfach wie auf ein Silbertablett. Wenn ich was laut vorlese, wirst du merken, dass ich Legastheniker bin. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und ich habe 4 Jahre Lerntherapie gemacht und ich arbeite immer noch sehr stark daran. Das heißt aber nicht, dass es in irgendeiner Form das Level erreicht wie ein sehr gut geübter Leser.
Klar.
Das ist ja so das. Fuchse ich mich noch mehr in meine Stärken rein oder versuche ich da irgendwie immer noch diese Schwierigkeiten in den Griff zu kriegen oder irgendwie zu fixen? So von wegen, ah ja, ich muss nur noch mehr Energie reinstecken, damit ich absolut fehlerfrei. Ja, schön. Was bringt's mir dann aber? Dann bin ich nur Durchschnitt in der Rechtschreibung. Geht's dann nicht eher darum, das, was ich nativ sowieso schon gut kann, noch mehr auszuarbeiten, noch stärker zu verinnerlichen, noch mehr Skills in diese Richtung zu bekommen? Als Architekt ist mir doch völlig egal, ob der jetzt eine E-Mail von 5 Seiten mit 2 Rechtschreibfehlern schreibt. Es ist mir doch vollkommen egal, wenn das Haus danach genial aussieht, ist doch vollkommen egal.
Ja.
Im Übrigen, der Architekt von dem von diesem Opera in Sydney, Opernhaus in Sydney, ist auch Legastheniker. Und die Story hinter dem Typen, die ist richtig cool, weil der hatte so richtig Probleme in der Schule und hat dann auf einmal, und da sind wir wieder bei diesem Vernetzten, hat viele Elemente zusammengeführt und hat dann dieses Opernhaus gebaut. Weil es symbolisiert ja nicht nur einfach nur ein Haus, sondern es symbolisiert ja auch die ganzen Elemente in Australien. Also gerade auch die Wellen oder auch die Muscheln. Die sind ja alle damit integriert. Und das sind solche Dinge, die dann rauskommen.
Ja. Gibt es da auch in deinem Coaching so bestimmte Aha-Momente?
Jede Menge.
Ja.
Ja. Also das ist das Feedback, was ich immer wieder kriege. So von wegen, jetzt macht's auf einmal Sinn. Jetzt weiß ich, warum ich so reagiere. Und das ist ja genau das. Erst durch Klarheit, erst wenn ich es benennen kann, kann ich auch was daran ändern. Davor ist es irgendwas, was über mir schwebt, was nicht greifbar ist. Und gerade auch mit diesen Lerntechniken, multisensorisches Lernen zum Beispiel. Ja? Also wenn ich etwas anfassen kann, wenn ich es, wir können ja dreidimensional, sehr viele von uns dreidimensional sehr, sehr gut denken. Für mich war, bis ich 16 war, das völlig normal, dass jemand im Kopf eine Maschine auseinandernehmen kann und wieder zusammensetzen kann. Bis ich dann in der Ausbildung festgestellt habe, ja, Moment mal, nee, das ist eben nicht so normal. Trotzdem habe ich es damals nicht mit der Legasthenie in Verbindung gebracht. Es sind nur immer wieder wiederkehrende Muster. Und da dann auch und ein Stärkenprofil speziell von dem jeweiligen Legastheniker herauszuarbeiten und zu sagen, okay, das sind so die Features, die sehr viele Legastheniker vereinen. Aber wo ist dein genaues Stärkenprofil in diesen Features? Das ist halt auch nochmal sehr wertvoll.
Wann hast du denn, du hast gerade 16 gesagt, wann hast du denn für dich entdeckt, dass deine Legasthenie eine Stärke ist? Du hast eben auch gesagt, beim NLP, ne, du weißt, dass das ein Hinweis ist. Wann hast du das umgeschaltet von, es ist kein Nachteil, es ist ein Vorteil? Wie alt warst du da?
Also so bewusst, dass mir klar war, dass die Stärken, die ich habe, von der Legasthenie oder auf der Legasthenie basieren, vor 5 Jahren ungefähr.
Ah, okay. Also relativ frisch.
Relativ spät, ja. Davor war es, ja gut, die einen Sachen kannst du, die anderen kannst du eben nicht so auf die Art. Na? Aber präzise da reinzugehen und zu sagen, hey, ich weiß jetzt, warum ich mich so schwer tue mit Multiple Choice zum Beispiel. Sehr viele klagen darüber so von wegen, naja, hier die Fahrprüfung für einen Führerschein, die war so furchtbar anstrengend für sie. Da sind wir ja auch noch bei anderen Themen. Wenn ich jetzt studiere, habe ich ja auch gewisse Möglichkeiten, zum Beispiel Nachteilsausgleich zu beantragen. Dass wenn ich merke, dass ich zum Beispiel die Frage nicht verstehe, dass ich dann nochmal nachfrage. Da geht es ja nicht darum, zum Beispiel zu sagen, hey, gib mir jetzt mal die Lösung, sondern da geht es einfach nur darum, was meint der damit? Worauf will er hinaus? Und das habe ich unbewusst auch im Studium häufig angewendet und auch schon in der Schule. Und wir reden hier wirklich nicht von Raketenwissenschaft. Es sind zum Teil echt absolut triviale Sachen.
Absolut. Der Ansatz, den du beschreibst, deckt sich genau mit unserer Arbeitsweise. Ja, das von dir erwähnte Stärken-Schwächen-Profil bildet den Kern dessen, was wir mit unseren Klienten erarbeiten. Denn im Großen und Ganzen geht es in einem Vorstellungsgespräch schließlich darum, die eigene Erfolgsgeschichte überzeugend zu erzählen. Und genau hier setzt unsere Biografiearbeit an. Wir gehen systematisch durch den Lebenslauf, also durch den Verlauf des Lebens unserer Klienten und suchen gezielt nach den Goldstücken im Sand, also den persönlichen Erfolgen. Und im nächsten Schritt analysieren wir gemeinsam, was die entscheidenden Gründe für diese Erfolge waren. So, und dieser Prozess führt zwangsläufig zu deinen individuellen Stärken und von da an folgen wir dem bewährten Grundsatz Stärken, Stärken, Schwächen, Managen. Wir bestärken unsere Klienten auch darin, ihre Energie nicht dafür zu verschwenden, ihre Schwächen auszubügeln, denn damit wird man bestenfalls Durchschnitt und vernachlässigt gleichzeitig seine wahren Talente, wie du es eben ja so treffend formuliert hast. Wenn ich dich also richtig verstehe, ist genau das auch dein Vorgehen, deine Vorgehensweise. Du arbeitest mit deinen Klienten gezielt an deren Stärkenprofil, arbeitest das heraus, damit sich diese dann ja selbstbewusst präsentieren können, korrekt?
Also was ich konkret mache ist, ich baue erstmal ein Verständnis auf. Was ist Legasthenie? Was ist bei uns anders? Mhm. Wenn wir uns zum Beispiel Gehirnscans anschauen, dann sind ganz andere Bereiche während des Lesens bei uns aktiv wie bei anderen. Auch bei emotionalen Szenen zum Beispiel sind auch andere Gehirnbereiche aktiv. Präfrontaler Kortex funktioniert bei uns etwas anders. Motivation funktioniert bei uns etwas anders. Dem einfach erstmal gewahr zu sein und zu sagen, hey, okay, das ist ein Unterschied. Wie gehe ich jetzt damit um? Und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, was ist mein Stärkenprofil, wobei wir ja eher von Attributen sprechen dürfen. Also Stärken sind ja nicht immer was Positives. Wenn ich besonders dominant meinetwegen bin, jetzt um es mal plakativ zu machen, wenn ich besonders dominant bin, ist das vielleicht in einem Kontext als Kindergärtner mit vielen kleinen Kindern nicht unbedingt eine Stärke, die du dort ausleben kannst. Oder nicht solltest, damit die Kinder auch zu vernünftigen Erwachsenen heranwachsen können, die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Ja. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel als Notarzt diese Dominanz habe, kann das durchaus sinnvoll sein. Mhm. Also es kommt immer auf den Kontext drauf an.
Ja, klar. Also das sagen wir auch, dass Stärken und Schwächen, das ist immer eine Frage des Kontexts. Ja, also eine Schwäche ist möglicherweise eine Stärke, die an der falschen Stelle auftritt.
Ja, also das ist natürlich. Ja, klar. Als Fließbandarbeiter ein toller Problemlöser zu sein, ist jetzt nicht immer das Förderlichste.
Nein, ganz im Gegenteil. So ist das. Ja. Tu es nicht, wenn man Fließband ist. Löse bitte keine Probleme. Schraub einfach das Zeug zusammen, na klar.
Genau, ja. Also dementsprechend auch dem gewahr zu sein und da auch mal reinzuspüren und zu sagen, hey, guck mal, bin ich jetzt gerade in dem Beruf, wo ich jetzt gerade bin? Ja. Nutze ich da auch meine Hauptstärken, meine Kernstärken? Ja oder nein? Ganz häufig habe ich Teilnehmer, die gerade an einem beruflichen Punkt sind, wo sie feststellen, oh Mist, ich komme jetzt an einem Punkt, ich komme da nicht mehr weiter, hat verschiedene Gründe, oder auch merken, das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, habe ich ja nur gemacht, damit ich mein Umfeld in irgendeiner Form, ja, befriedige an der Stelle und sage, hey, schön, dass du in diese Richtung gegangen bist, das war aber nicht meine Erwartung, das war die Erwartung von meinen Eltern, so auf die Art. Das kommt ja auch noch häufig. Und dann umzuschwenken und zu sagen, okay, lass uns mal deine Stärken anschauen. Wo würdest du denn gut reinpassen? Wo hast du denn Lust drauf? Und ich hatte ja vorhin gesagt, zwischen 25 und 30 macht's bei uns nochmal so richtig einen Schub. Mhm. Wo du dann richtig nochmal die Kapazität hast. Mhm. So, wenn du dann auf einmal merkst, oha, ich habe ja noch ganz andere Fähigkeiten und ich würde jetzt gerne zum Beispiel meinen Meister machen, meinen Techniker machen, studieren, dann soll an der Stelle noch nicht Schluss sein. Nur viele haben dann so die Zweifel so von wegen, ja, Schule fiel mir aber schon schwer, jetzt noch ein Studium zu machen, wie soll ich das denn schaffen? Und da fehlen, ganz salopp gesagt, einfach nur ein paar Punkte des Wissens, Thema Nachteilsausgleich zum Beispiel, und auch Lernstrategien. Wie kriege ich das hin? wie gehe ich mit Überforderung um? Stellt euch mal eine Aufgabe vor, eine recht komplexe Aufgabe. Und von jetzt auf gleich sehe ich diese ganze Aufgabe als ein Bild. Wie kann ich dann denn nicht glauben, dass mich das überfordert? Ich sehe nämlich nicht die Einzelschritte. Die muss ich dann künstlich herstellen. Ich sehe das ganze Bild. Wenn ich jetzt auf einmal einen Ozeandampfer im Sinn habe und meine Aufgabe ist, diesen Ozeandampfer zu bauen, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, wie er am Schluss aussieht, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und das sind die Punkte, das herunterzubrechen, da einfach ein paar Techniken anzuwenden und zu sagen, hey, guck mal, wir gehen jetzt Schritt für Schritt das Thema durch. Wir schauen ganz genau, welcher Schritt nach dem anderen gemacht werden muss. Wie kommunizierst du das zum Beispiel auch an deine Coworker? Dass du da ganz klar bist in deinem Bild, was du in deinem Kopf hast und in dem, was sie zu tun haben. Da fallen viele Skills mit rein. Und das kann man alles lernen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Nur am Anfang ist es ein Gefühl der Überforderung. Du sitzt dann in der Ecke und weißt nicht, wo du anfangen sollst. Du hast alle Lösungen im Kopf, aber du weißt nicht, wo du anfangen sollst.
Also du hast es ja vorgemacht, dass es geht. Ne? Also ne? Ja. Das ist ein Ingenieurstudium abgeschlossen, also es geht.
Und nicht nur ich, meine Geschwister auch. Mein Vater auch. Wir sind alles Ingenieure.
Also hat er, und dein Vater ist auch Legastheniker, sagst du, ja?
Und bei ihm wurde es erst durch uns diagnostiziert.
Ja, das wäre meine Frage gewesen. Also er hat es wahrscheinlich nicht gewusst, und das ist ja das, was du sagst. 10% unserer Mitbürger sind Legastheniker, 80% wissen es nicht. So, und das heißt, die entwickeln intuitiv Techniken. Wahrscheinlich ist Verstecken auch eine Technik, die benutzt wird.
Absolut.
Ja? Ja, natürlich, ja, klar. Überkompensieren durch andere Themen, ja, um da dennoch ans Ziel zu kommen. Wie findet man denn zu dir? Also, wenn du sagst, 80% wissen es nicht, also wenn ich nicht weiß, ja, dann kann ich ja nicht beim Andreas Starke anrufen. Dann kannst du sagen, hör mal, Andreas, ich glaube, ich bin Legastheniker, was kann ich da machen? Das passiert ja dann nicht, ja?
Ja, generell ist es relativ schwierig, im Erwachsenenalter eine Diagnostik zu machen für Legasthenie. Mhm. Denn was geprüft wird, ist, ob du lesen und schreiben kannst. Also ob das, wie du jetzt liest und wie du jetzt schreibst, ob das dem entspricht, wie, sag ich mal, es zu erwarten wäre aufgrund deines Alters. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Test erstellt, der alltägliche Dinge abfragt. Also wie zum Beispiel, hattest du Schwierigkeiten, zwischen rechts und links zu unterscheiden? Ne? Gerade auch in stressigen Situationen oder als Kind. Und das sind dann einige Fragen einfach aus dem Alltag, wo du dann auch gucken kannst, okay, passt das bei mir oder passt das eher nicht, trifft das auf mich zu oder trifft das eher nicht auf mich zu? Und dann gibt's zumindest mal eine Tendenz. Und die Tendenz, inzwischen haben 2000 Leute diesen Test gemacht und die Tendenz ist schon sehr, sehr präzise. Und das ist einfach auch eine schöne Bestätigung, dass es noch gar nicht mal nur dieses Lesen und Schreiben ist, sondern dass diese Schnittmenge von den Herausforderungen, die wir haben, eben sich im Alltag sehr prägnant zeigt.
Habe ich das richtig verstanden? Du hast einen Test entwickelt, den jemand dann, ich vermute, online beantworten kann?
Einfach bei mir auf der Website, genau. Kann er sich dann durchklicken und kriegt dann auch direkt ein Ergebnis. Und das gibt den
Webseite,
frei zugänglich, kostenfrei. Und dann kannst du dich da durchklicken und dann hast du eine Tendenz. Dann weißt du, okay, ja, eher unwahrscheinlich oder, oh, da sollten wir mal gucken oder das ist eindeutig.
Interessant. Ja, hast du gerade gesagt, das rechts und links, muss ich gerade schmunzeln. Weil meine Frau und ich, wir haben neulich fürchterlich gelacht, ja. Und zwar hat sie Laufsocken angezogen, wo R und L draufsteht, ja. Und die waren immer noch verquetscht rum.
Du sprichst da was an. Legasthenie ist vererbbar. Das ja, wissen die meisten nicht. Und dann kommen nämlich solche lustigen Sachen auch zustande, so von wegen, dass bei dem Kind dann was diagnostiziert wird und auf einmal, wie bei mir jetzt, dass dann auf einmal festgestellt wird, oh, und der Opa hatte das auch, dass die Schwierigkeiten mit dem Lesen und mit dem Schreiben. Und ach ja, der war ja doch schon manchmal ein bisschen komisch in der und der Situation. Ja. Und so baut sich das dann auf. Auch Wortkreationen sind zum Teil sehr kreativ. Ja. Bis zur zweiten, dritten Klasse ist das ja zum Teil auch sehr, sehr normal. Auch dieses Buchstaben verdrehen, zum Beispiel B und D, P und Q, das ist etwas, das machen sehr, sehr, sehr viele Kinder. Interessant wird's nur dann, wenn wir das noch in höheren Klassenstufen immer noch machen und immer eine latente Unsicherheit haben. Und dann ist es eher so ein Indikator.
Wissen denn GrundschullehrerInnen, wissen die denn? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Genau. Nein, weder Grundschullehrer noch Psychotherapeuten. Noch Psychologen, es gehört nicht zur Ausbildung dazu. wenn dann nur in sehr, sehr begrenztem Umfang. Aber Legasthenie als solches ist, es wird nur gesagt, hier lesen und schreiben und das war's. Was fatal ist. Tatsächlich ja. Fatal ist.
Aber das ist ja wiederum ein Indiz dafür, dass dieses Thema Legasthenie in unserer Gesellschaft ausgeblendet wird. Denn selbst Therapeuten.
Ja, zumal, wenn wir das noch ein bisschen weitergreifen, es kommt immer mehr Neurodivergenz als Begriff in den Raum. So. Neurodivergenz sind ja die größten Gruppen Autismus, ADHS und Legasthenie. Wobei Legasthenie die mit Abstand größte Gruppe ist. Was viele nicht wissen, ist, dass mit dem einen oder dem anderen auch ein zweites häufig mit dabei ist. Also je nachdem, welcher Studie man trauen möchte, ist es bei Legasthenie mit ADHS, gibt es eine Überschneidung zwischen 40% und 60%.
Okay. Das heißt, ich habe beides. Ich bin Legastheniker und habe ADHS, ja.
Genau, ja. Wobei die Schnittmenge, also die Funktionsweise im Kopf, das ist ja schlussendlich das, was eine Neurodivergenz ausmacht. Die Schnittmenge von ADHS und Legasthenie ist sehr, sehr groß. Die Funktionsweise des präfrontalen Kortexes, wie wir da einfach arbeiten, beziehungsweise auch mit der Kommunikation mit der Amygdala, das sind einfach Themenbereiche, die sowohl bei ADHS als auch bei Legasthenie vorkommen. Bei Legasthenie kommt eben noch was on top. Aber sehr viele Mechanismen sind sehr ähnlich. Und das macht es dann auch zum Teil sehr, sehr schwer zu unterscheiden. Okay, wo kommt es jetzt her? Ich kann ja auch Rechtschreibprobleme haben in dem Moment, wenn ich mich nicht konzentrieren kann. Na? Also dementsprechend, okay. Das ist ein großes Feld. Das kommt immer mehr in die Aufmerksamkeit, in die Öffentlichkeit. Wobei ADHS so das ist, womit sich die allermeisten beschäftigen, wenn sie an das Thema Neurodivergenz gehen. Wobei Legasthenie viel, viel mehr von der Menge her vertreten ist.
Wir müssen aber darauf zurückkommen, auf diese Namen, die du eben genannt hast, diese super erfolgreichen Typen, ob nur Henry Ford, Steve Jobs oder wer auch immer, Einstein.
Ingvar Kamprad, IKEA-Gründer.
Was muss denn, also ich denke jetzt wieder im Kontext von Arbeitgeber, Arbeitnehmer einstellen, Vorstellungs- oder Einstellungsprozess, der ja heute insbesondere bei Führungskräften auch mit Tests verbunden ist. Ja. Ja. Marc hat die Ausbildung gemacht zum Bochumer Inventar und anderen Tests. Wird das in diesen Tests deutlich, dass du Legastheniker bist? Das meiste ist ja Multiple Choice, ja, bei diesen Tests. Ne? Du hast eine Frage und du hast 3 bis 5 Antwortmöglichkeiten und wählst eine aus oder 2. Wird in diesen Tests deutlich, dass du Legastheniker bist, Marc?
Weißt das müsste ich nachgucken, das weiß ich eigentlich gar nicht.
Also okay. zum Thema Test. Es ist hoch umstritten. Also bei der Diagnose für Legasthenie ist immer auch ein IQ-Test mit dabei. Weil man einfach davon ausgehen oder weil man einfach sagt, der IQ muss dafür da, also muss hoch genug sein, als dass du in der Lage bist, Rechtschreibung zu erlernen. Sehr hoch umstritten, denn es gibt krasse Faktoren, wie zum Beispiel die Sympathie mit dem Tester, die das Ergebnis maßgeblich beeinflussen. In der Ausbildung, also wo ich meine Ausbildung gemacht habe, in diesem Unternehmen. Und die haben auch versucht, durch Tests und auch Gespräche mit Psychologen herauszufinden, wer Legastheniker ist. Da kam dann auch ein Spruch vom Ausbildungsleiter, so von wegen, hätten wir gewusst, dass du Legastheniker bist, hätten wir dich nicht eingestellt.
Klar, ja.
Ja. Also das sind dann solche Sachen. Es wird definitiv versucht herauszufinden, ob du Legastheniker bist, wenn ich es tatsächlich als Defizit sehe, weil ich möchte ja den bestmöglichen Kandidaten haben. Und dieser Ansatz, so von wegen, ich mache einen Test und weiß dann mehr darüber, über die Qualität des Arbeitnehmers, potenziellen Arbeitnehmers, sollte eigentlich überholt sein.
Das erinnert mich an den Bekannten, den ich vorhin erwähnt habe. Er hatte einen Job gefunden, der ihm wirklich sehr gut gefiel, vor allem weil Lesen und Schreiben dort überhaupt keine Rolle spielte. Nach einem halben Jahr, so kurz vor Ende der Probezeit, verlangte der Chef dann plötzlich einen psychologischen Test. Und mein Bekannter hat sich geweigert und gesagt, ich mache den Test nicht. Und wenn es bedeutet, dass ich den Job aufgeben muss, dann ist das halt so. Und diese Konfrontation führte schließlich dazu, dass er den Job aufgegeben hat, den er eigentlich mochte.
Und was soll ich sagen, wie dumm auch vom Arbeitgeber, ja, der im weitesten Sinne einen Hintergrund im öffentlichen Dienst hatte, darauf zu bestehen, wahrscheinlich aus rein formalen Gründen. Aber genau das zeigt ja, wie tief diese Vorurteile verwurzelt sind. Und ja, im Nachhinein wird mir erst diese wahre Dimension dieser Reaktion bewusst. Das war nicht Sturheit, sondern er hatte offensichtlich erhebliche Angst vor diesem Test, ja, und einer möglichen Bloßstellung wahrscheinlich.
Du sprichst gerade genau die Punkte an. Ja? Wenn ich Angst vor Tests zum Beispiel habe, wie soll ich denn da performen?
Ja, klar. Ja.
Abgesehen davon, wenn wir uns Noten zum Beispiel anschauen, Noten in der Schule, dann ist das eindimensional. Mhm. Wenn ich mein Zeugnis hinlege, ich habe einen sehr, sehr guten Abschluss gemacht. Wenn ich mein Zeugnis hinlege, ist dann nicht ersichtlich, dass ich Legastheniker bin. Es steht ja nicht in der Deutschnote zum Beispiel, er hat eine Ausgleichsnote noch mit eingebracht, weil er noch eine Ausarbeitung gemacht hat, etc. pp. Und da steht auch nicht drin, ah ja, eine 6 im Diktat oder so und so viel Fehler im Aufsatz. Dafür aber kreativ mega gut. Da steht eine eindimensionale Note drin, steht eine 1, 2, 3 oder was auch immer drin, die nichts aussagt über die Fähigkeiten, die ich habe oder die ein potenzieller Arbeitgeber gebrauchen kann. Und das ist halt eine große Schwierigkeit. Also mit diesem, ich schaue nach guten Noten, und das ist ja auch glücklicherweise in meinem Empfinden, nimmt das ja mehr und mehr ab. Ich schaue nach guten Noten und suche dann den qualifiziertesten Arbeitnehmer. Funktioniert nicht. Es gibt auch keine Indizien dafür, dass die schulischen Leistungen mit der späteren Leistung im beruflichen oder auch beruflichen Erfolg überhaupt korrelieren. Ich schaue nach guten Noten und suche dann den qualifiziertesten Arbeitnehmer. Funktioniert nicht. Es gibt auch keine Indizien dafür, dass die schulischen Leistungen mit der späteren Leistung im beruflichen oder auch beruflichen Erfolg überhaupt korrelieren. Das Thema, ja, sie wollten mich auf eine Sonderschule stecken. Wir reden von Leuten, die haben IQ von 130, 137. Ja, dann haben sie aber einen IQ-Test gemacht und haben gemerkt, dass ich ja doch nicht so blöd bin. Das ist schon der Wahnsinn.
Ja, das ist ja das andere Thema, dass insbesondere so sogenannte hochbegabte Schüler auch sehr oft an der Schule scheitern.
Ja, klar.
Ja, weil,
und ich meine,
da sind wir bei dem grundlegenden Thema, neurodivergent und neurotypisch. In allen Bereichen wird der Normalo gesucht. Wenn du
gibt es aber gar nicht.
Natürlich hast du recht, eine solche Standardperson gibt es einfach nicht. Und jeder, der im Marketing oder im Vertrieb tätig ist, weiß das und macht sich viele Gedanken über die sogenannte Buyer-Persona, also seine Zielgruppe. Und es gibt viele Zielgruppen. Und dennoch stoßen wir auf ein Paradoxon, über das wir auch schon im Vorgespräch gesprochen haben. Einerseits wird oder soll unsere Gesellschaft immer vielfältiger und bunter werden, aber andererseits wird jede Abweichung von dieser gefühlten Norm schnell als nicht okay bewertet. Ja, und letztendlich läuft es immer darauf hinaus, dass wir Raster und Schablonen anlegen, um Menschen zu beurteilen. Wir erleben das ja gerade in vielfältiger Weise. Und ob es nur dieses oder ein anderes Raster ist, spielt kaum eine Rolle. Die entscheidende Frage scheint immer zu sein, passt du in das Schema oder passt du in mein Schema, ja oder nein? Und wenn die Antwort nein lautet, folgt oft die schnelle Ausgrenzung. Und darum geht's doch.
Eine Heuristik ist ja immer ganz nett. Na, also ansonsten würden wir ja zu viele Informationen haben, die wir überhaupt nicht verarbeiten können in der Menge, in der Intensität. Deswegen machen wir das ja auch mit diesen eindimensionalen Noten. Ich meine, der Sinn und Zweck ist ja sowieso ein anderer beim Thema Bildung. Ne? Nur jetzt gehen wir mal in das Thema Neurodivergenz. Was passiert denn da zum Beispiel in der Schule? Wir haben Leute, gerade auch im ADHS-Spektrum oder auch im Legasthenie-Spektrum, die von der Intelligenz her absolut unauffällig sind oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser oder was auch immer. Jetzt sitzt der im Unterricht und die Form des Unterrichts passt nicht zu ihm. Das, was der Lehrer dort vorne erzählt, ist für ihn nur langweilig, weil es zu langsam ist. Er denkt schon 5 Sätze weiter, aber das, was der da vorne, da schläft er ja halb ein. Dann ruft der Lehrer ihn auf und sagt, ah ja, hier, sag mal Max, was habe ich denn gerade eben gesagt? Der konnte ihm natürlich nicht folgen, weil er ja schon fast eingeschlafen ist. Die Aufmerksamkeit irgendwo anders war, bei dem Eichhörnchen draußen aus dem Fenster. Und auf einmal wird er wahrgenommen als ein unaufmerksamer, schlechter Schüler und kann auch sein Wissen überhaupt gar nicht abrufen, weil er es ja gar nicht mitgekriegt hat. Ist dann Max blöd? Oder passt die Art und Weise, wie er das vermittelt bekommt, einfach nicht? Das allererste, ich habe eine Videoakademie, das ist ein Teil von meinem Coaching mit dabei. Das allererste Video, was da drin steht, ist, pass auf, schau dir die Videos auf doppelter Geschwindigkeit an. Du wirst merken, du wirst erheblich mehr mitkriegen. Doppelte Geschwindigkeit. Völlig konträr zu dem Bild, was wir eigentlich haben. Wir reden ja von einem Lerndefizit angeblich. Wie kann ich denn jetzt doppelte Geschwindigkeit mir anhören und gleichzeitig ein Lerndefizit haben? Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und das ist allein schon der erste Aha-Moment für sehr, sehr viele von meinen Teilnehmern, wo dann auf einmal merken, oh verdammt, nach 5 Minuten habe ich mich dran gewöhnt und dann alles andere, was ich in normaler Geschwindigkeit mir anhöre, da schlafe ich ja halb ein. Und in dieser doppelten Geschwindigkeit kriege ich viel mehr mit. Wenn ich das nicht weiß, noch nie ausprobiert habe, wie soll ich es dann nutzen? Und das meine ich mit, es ist keine Raketenwissenschaft. Auf YouTube funktioniert das genauso. Ich schaue mir generell keine Videos in einfacher Geschwindigkeit an. Ich höre mir keinen Podcast in einfacher Geschwindigkeit an. Weder in Deutsch noch in Englisch. Es ist langweilig.
Interessant, dass du das sagst. Ich nutze eine ganz ähnliche Funktion, und zwar regelmäßig. Mit einem Chrome-Plugin kann ich die Wiedergabegeschwindigkeit von Videos auf YouTube und anderen Plattformen so in feinen 10%-Schritten anpassen. Das finde ich wirklich gut und nutze das häufig. Und das erinnert mich aber sofort an den großen Aufschrei und den Widerspruch aus der Kreativbranche, als Netflix anfing, eine Geschwindigkeitsanpassung für seine Inhalte anzubieten.
Da sind wir wieder bei dem Thema, ich muss verstehen, was bei mir abgeht. Wenn ich weiß, gesprochene Sprache sind 150 bis 200, 220 Wörter, aber denken tun wir zwischen 800 und 1200 Wörtern die Minute. Wie kommen wir auf den Gedanken, dass wir mit gesprochener Sprache alle Informationen übertragen können und uns dann nicht abgelenkt fühlen und uns dann nicht Gedanken gleichzeitig machen über den Einkaufszettel, den ich jetzt heute Nachmittag brauche, ob ich da Tomaten, Zucker oder sonst noch was einkaufen will? Da ist doch dann nichts falsch an uns. Nur viel wichtiger ist, und jetzt kommen wir zum Thema Arbeitgeber. Wie nutze ich das?
Ja, na klar, natürlich.
Wie kann ich das für den Business-Erfolg einsetzen?
Das bringt uns genau zum Kern der Sache. Wir können später auch noch über einen konkreten Schlusssatz reden, den du Legasthenikern für ihre Bewerbung empfehlen würdest. Aber es geht ja hier um einen fundamentalen Perspektivwechsel, also ein echtes Umdenken, also quasi von 0 auf 1. Und die Parallele zur Altersdiskriminierung finde ich schon treffend. Ja, also anstatt kategorisch zu sagen, ich stelle niemanden über 55 ein, sollte doch die Frage lauten, wie kann ich die Erfahrung und die Stärken älterer Arbeitnehmer so einsetzen, dass sie sogar eine bessere Leistung erbringen als jüngere Kollegen? Und die Antwort, das geht nicht, ist ja völliger Quatsch. Dann müssten wir schließlich alle über 50 und zwar sofort in den Ruhestand schicken und durch Jüngere ersetzen, ist ja auch wieder Quatsch. Aber allein dieser Gedanke, wie es gehen könnte, bringt uns doch schon einen riesen Schritt weiter. So, und genau diesen Schalter müssen wir ja auch beim Thema Legasthenie umlegen, wenn ich das alles richtig verstanden habe, was du gerade gesagt hast. So, und unabhängig davon, ob wir den Begriff Legastheniker verwenden oder nicht, sollte sich ein Arbeitgeber doch fragen, was für ein Mensch, was für ein Individuum ist das und wie kann ich seine spezifischen Fähigkeiten gewinnbringend für mein Unternehmen einsetzen? Und dieses Gewinnbringend ist dabei keinesfalls im negativen Sinne von Ausbeutung zu verstehen. So, es beschreibt genau den Zustand, den du ansprichst und den wir alle kennen und den wir Traumjob nennen. Wenn du einen Job hast, in dem du deine Stärken voll ausleben kannst, erbringst du doch freiwillig 110% Leistung und gewinnst dabei sogar noch Energie, Freude, Motivation. So, und das Gegenbeispiel verdeutlicht es doch perfekt. Wie du sagtest, setzen Legastheniker ans Fließband und die monotone Tätigkeit wird ihm unendlich viel Energie rauben und definitiv zu schlechten Ergebnissen führen. So, die entscheidende Frage ist also, wie bringen wir Unternehmen und Unternehmer dazu, in ihren Auswahlverfahren nicht nur nach Defiziten zu suchen und dann bei einem Befund Tschüss zu sagen? So, wie bewegen wir sie, inspiriert von Beispielen wie zum Beispiel dem britischen Geheimdienst, fand ich klasse das Beispiel, ja, wie bringen wir sie dazu, die positiven Eigenschaften eines Bewerbers zu erkennen, unabhängig von Noten und Zertifikaten etc.? So, das Ziel muss sein, dass Sie sich fragen, wo in meinem Unternehmen gibt es eine Position, in der diese Person mit ihrem einzigartigen Merkmal eine weitaus höhere Leistung und Performance erzielen kann als jemand, dem dieses ja aktuell noch als Einschränkung bezeichnete Merkmal fehlt. Wenn wir das hinbekommen oder wie wir das hinbekommen, also das ist ja die große Herausforderung, vor der wir stehen.
Der Kernpunkt ist eigentlich, dass wir uns abschminken dürfen, dass wir einzelne Individuen einstellen, sondern das, was wir zwar in der Schule gelernt haben, so von wegen jeder macht seine Arbeit selber, bla bla, ist ja im beruflichen Kontext überhaupt gar nicht mehr haltbar. Das heißt, also es geht gar nicht darum, das Individuum als solches oder den Arbeitnehmer als solches einzeln zu betrachten, sondern es geht darum zu sagen, wer hat welchen Baustein. Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der besonders detailverliebt ist, detailorientiert ist, und das finden wir zum Beispiel häufig im autistischen Spektrum wieder. Deswegen nutzt auch SAP genau diese Fähigkeit. Wenn ich den kombiniere mit einem, der eher diese Vogelperspektive hat, eher dieses Strategische hat, wenn ich die beiden kombiniere und dem beibringe, wie sie kommunizieren können, dann outperformen die jedes Mal die in der Mitte. Und das ist nicht nur ein Hirngespinst, sondern es gibt mehrere Studien dazu, die gezeigt haben, dass gerade auch bei SAP, dass diese divergenten Teams einfach die High Performer sind und erheblich mehr Output bringen und zwar auch messbar Output bringen. Andere Studien aus den USA sprechen von 30% mehr. Okay. Und 30% ist laut SAP sogar ziemlich niedrig gegriffen.
Meiner Meinung nach stehen wir vor einer großen Herausforderung, denn der deutsche Mittelstand ist an diesem Punkt mehrheitlich noch nicht angekommen. Ich mag mit dieser Einschätzung nicht zu 100% richtig liegen, aber meine Erfahrung zeigt, dass dort eben nicht aktiv nach besonderen Stärken oder besonderen Stärken von Legasthenikern gesucht wird. Hier ist vielmehr die Norm die Norm. So, und das führt mich direkt zu der entscheidenden Frage, was empfiehlst du einem Legastheniker in dieser Situation? Wir haben ja bereits einige Beispiele besprochen, dein Vater, der seine Legasthenie verstecken musste oder unser Klient, dem man vorwarf, das hättest du uns sagen müssen, was im Grunde bedeutet, dann hätten wir dich nicht eingestellt. So, und diesen Vorwurf hast du ja selbst in deiner Ausbildung erlebt. Ich fürchte, dass dies nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist und dass eher 95% der Unternehmen so reagieren. Ich habe da keine Beweise dafür. Auf der anderen Seite steht die Gruppe der Legastheniker, die sich ihrer Situation bewusst sind, also die 20%, die du erwähnt hast, die wissen, dass sie Legastheniker sind und dass damit viele einzigartige Stärken und Vorteile verbunden sind. Gleichzeitig müssen wir aber die nackte Realität des Bewerbungsprozesses anerkennen. Man muss sich und seine Fähigkeiten verkaufen. Und ja, das werden wir auch nicht ändern können. Das ist auch in gewisser Weise völlig in Ordnung. Denn auch hier gilt der Grundsatz, den wir als Karrieremechaniker übrigens völlig unterstützen, im Zweifel gegen den Angeklagten, also im Zweifel gegen den Bewerber. Dafür gibt es zahlreiche Gründe, das würde jetzt hier zu weit führen. Also, was empfiehlst du einem Legastheniker ganz konkret für diesen Verkaufsprozess? Oder anders gefragt, wie können wir als Jobcoaches oder als Karrieremechaniker Klienten mit Legasthenie am besten unterstützen, abgesehen von der selbstverständlichen Empfehlung, bei dir vorbeizuschauen? Also welche Strategie würdest du empfehlen, damit er oder sie im Vorstellungsgespräch die eigenen Stärken souverän in den Vordergrund rückt und gleichzeitig plausible Managementmethoden für die damit verbundenen Schwächen aufzeigen kann?
In erster Linie würde ich erstmal schauen, was definiert derjenige mit Legasthenie? Also was bedeutet dieses Wort Legasthenie für ihn? Weil das ist elementar wichtig dann auch später für den Personaler. Wenn ich einen Personaler vor mir habe, der keine Ahnung hat von Legasthenie, und das ist sind die allermeisten, selbst wenn sie sich gerne reinfuchsen würden, es ist halt schwierig, ein Denkverhalten zu erfassen, wenn ich es nicht selber mache. Da gegebenenfalls gar nicht mal dieses Thema Legasthenie als solches anzusprechen, sondern eher über die Hintertür reinzukommen und zu sagen, hey, guck mal, das sind meine Stärken. Dafür brauche ich aber ein bisschen länger beim Schreiben oder beim Lesen. Ja? Es fällt nicht auf, wenn ich es nicht möchte, dass es auffällt. Es gibt ganz wenige Berufe, wo ich heutzutage handschriftlich irgendwas hinschreiben muss und am besten noch mit irgendwelchen Fachbegriffen. Das ist das, wo es tatsächlich auffällt. Aber ansonsten ist es eher so, ich stecke sehr viel Energie rein, damit es eben nicht auffällt. Und da eher die Awareness dafür zu schaffen und zu sagen, hey, du, pass auf, umso mehr Energie ich da reinstecke oder reinstecken muss, um es zu verstecken, umso weniger Energie habe ich zur Verfügung, um in meinen Stärkenbereich zu sein und dir, lieber Arbeitgeber, den Profit zu steigern. Und letztendlich ist das ja genau sein Interesse. Nur wenn ich das, ich muss es klar benennen können, ich muss klar wissen können, ich für mich als Person, als Legastheniker muss wissen, wo sind meine Stärken, wie kann ich sie einsetzen, welche Strategien habe ich, welche Möglichkeiten habe ich, meine Herausforderung zu mildern, abzumildern oder komplett zu eliminieren. Wenn ich das Wissen nicht habe, renne ich immer wieder gegen die gleiche Wand.
Okay.
Und dann verstehe ich den Arbeitgeber sehr gut, wenn er sagt, ja, du hättest mir das sagen müssen und dann hätte ich dich nicht eingestellt. Mhm. Na? Wir wissen ja auch nicht, was er für eine Erfahrung gemacht hat. Mhm. Ja, gegebenenfalls ist dann noch viel mehr hinten dran. Nur, was wir vergessen können, ist, die Gesellschaft so umzupolen und zu sagen, ja, Legasthenie, das ist ja was völlig Normales, das ist einfach nur eine andere Art des Denkens. Dafür sind es einfach zu wenige und es ist schwer greifbar. Dafür steckt das viel zu tief in uns drin.
Wenn ich dich richtig verstehe, ist der entscheidende Schlüssel für einen Legastheniker ein zweistufiger Prozess, der mit der vollständigen Annahme und Akzeptanz der eigenen Situation beginnt. Das ist immer ein guter Ausgangspunkt für viele Dinge. So, und der erste Schritt, aus der Haltung des Versteckens rauszukommen, die ja oft eine Reaktion auf die gesellschaftliche Wahrnehmung als Defizit ist. So, das bedeutet nicht zwangsläufig, die Legasthenie sofort und überall offen zu legen, also das Gegenteil von Verstecken. Vielmehr geht es darum, eine bewusste Strategie zu entwickeln. Und diese Strategie hat, wenn ich richtig verstanden habe, zwei Kernpunkte. Einerseits die Stärken, die mit der Legasthenie einhergehen, selbstbewusst in den Vordergrund zu rücken. Und andererseits sich ganz konkret zu überlegen, wie man mit den negativen Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel dem Schreiben von E-Mails, umgeht und diese Lösungsstrategie bei Bedarf klar kommunizieren kann, also zur Hand hat. Ja?
Also ich würde es so lange nicht sagen, solange ich das Thema für mich nicht selbst erstmal geklärt habe und in der Lage bin, Legasthenie nicht als Defizit auch nach außen zu tragen und zu zeigen, sondern zu sagen, hey, guck mal, ich bin Legastheniker, deswegen bin ich besonders gut in dem und dem Bereich. Und ach, übrigens, ja, Lesen und Schreiben, das ist halt ein bisschen langsamer, aber dafür habe ich die Techniken. Also gar nicht als Defizit, sondern hey, guck dir das mal an. Das kannst du auch nicht wegdiskutieren. Und das ist dann eine Grundlage, wo ich dann sagen kann, hey, ja, gut, pass auf, ich bin Legastheniker, komm damit klar oder lass es sein. Für viele ist es nämlich auch eine große Belastung, das zurückzuhalten und nicht anzusprechen, gerade auch in Bewerbungsgesprächen, weil sie immer noch so dieses Gefühl haben, ich lüge ja.
Ja, klar.
Und sehr viele Legastheniker haben auch ein sehr, sehr stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Und bei einem Arbeitsplatz anzufangen, wo ich das Gefühl habe, ich habe meinen Chef schon belogen, bevor das Arbeitsverhältnis überhaupt angefangen hat, ist nicht unbedingt die beste Grundlage. Und das schwingt auch mit.
Also wir haben ja das Thema, dass ein Wort ein Bild im Kopf erzeugt. Ja, ja. Umgekehrt, wenn wir ein Wort hören und haben kein Bild dazu, dann können wir mit dem Wort nichts anfangen.
So, und häufig bilden wir uns auch ein, wir wüssten, was es bedeutet.
An dem Punkt bin ich gerade. Ja, dann sage ich jetzt Legastheniker und 99% aller Chefs oder Personale haben sofort ein Bild im Kopf und das Bild ist negativ.
Ja, und nicht nur das. Viele assoziieren sogar damit, dass ein Legastheniker nicht lesen und schreiben kann.
Ja, na klar.
Setzen es gleich mit einem Analphabeten.
Ja, genau, mit Analphabetismus, genau. Jetzt in unserem Podcast, ja, Altersdiskriminierung, da habe ich ein neues Wort gelernt, Ageismus, ne? Also Age und Ismus, ja.
Okay.
Und habe dann aber auch gesagt, okay, das ist möglicherweise, ist das ein Versuch, dieses konkrete, harte deutsche Wort Altersdiskriminierung weich zu spülen, weil Ageismus klingt doch viel weicher als Altersdiskriminierung, ja.
Das bringt mich zu einer ähnlichen Überlegung beim Thema Legasthenie. Also neben dem Fachbegriff gibt es ja noch Leserechtschreibschwäche, LRS, glaube ich. So, und stellen wir uns dann vor, jemand möchte im Bewerbungsprozess proaktiv kommunizieren, dass er in diesem besonderen Bereich anders tickt, aber bewusst auf diese etablierten und eben oft negativ besetzten Worte verzichten, also diesem Nicht-Lügen-Gefühl nachzugeben. Also was wäre dein konkreter Vorschlag? So, welche Formulierung könnte man wählen, um die eigene besondere Art der Informationsverarbeitung, ja, positiv darzustellen, ohne diese abgegriffenen, spezifischen Begriffe zu verwenden?
Umschreiben.
Ja, ja,
zu klar. Umschreiben, was sind meine Fähigkeiten? Und meine Herausforderung auch anzusprechen. Okay. Weil dann brauche ich für mich das Gefühl nicht mehr zu haben, ich habe es ja nicht gesagt.
Okay. Also dann wirklich sagen, das und das und das und das sind meine Stärken. Und nur mit Lesen und Schreiben habe ich so eine gewisse Herausforderung.
Und da dürfen wir sogar noch an der Stelle, würde ich noch eins ergänzen wollen, das Lesen. Ich lese zum Beispiel sehr viel. Mhm. Und leise lesen ist kein Thema. Mhm. Laut lesen ist ein ganz anderer Prozess. Mhm. Was wir nur beim Lesen im Kopf haben, ist, wenn ich dir was laut vorlese, jetzt hier, ja. Dann ist es ein Problem, weil dann siehst du, wie schnell ich lese oder wie viele Fehler ich reinmache. Du siehst ja aber nicht, wie ich jetzt leise lese, wie schnell oder wie langsam ich bin.
Okay.
Und so gesehen, um als Benchmark einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, lese ich schneller als der Durchschnitt heute. Durch die viele Übungen. Ich werde aber niemals in die Top-Prozent kommen. Speed Reading geht genauso. Und sogar sehr gut.
Ja,
also es ist nicht
Speed Reading. Ja.
Ja, es ist nicht so, dass das Lesen nicht geht. Es ist auch nicht so, dass die Rechtschreibung nicht geht.
Also du kannst dir ja heute auch ein Buch vorlesen lassen. Auch da gibt es ja genügend Tools. Ja, also, also ich habe ganz viele Hörbücher. Ja. Also ich finde Bücher hören finde ich ganz, ganz hervorragend. Siehst du, und jetzt reden wir schon 1,5 Stunden über dieses Thema. Und dann sagst du mir, du, ich kann eigentlich wahrscheinlich schneller lesen als du. Und das war ziemlich überraschend. Ja? Ich dachte, okay, nee, der kann nur halb so schnell lesen, aber doppelt so schnell hören. Ja, jetzt sagst du mir, nee, ich kann das super, ich lese super viel. Ja, und dass du eben sagtest, englische Literatur und so weiter, ich wollte da noch nachfragen, ist denn dann eine fremde Sprache für dich nicht eine doppelte Herausforderung?
Aber hallo. Das ging sogar so weit, dass ich Bauchschmerzen hatte vor der Doppelstunde Englisch in der Schule. Also wirklich Panik und Angst hatte.
Ja.
Nicht nur vor der Doppelstunde, auch dann vor den Klausuren.
Ja, klar.
Mir war ja durchaus bewusst, dass ich damit eine Schwierigkeit habe. Und ich habe, das ist ja das Paradoxe. Ich treffe nur extremst selten faule Legastheniker. Weil wir von klein auf gelernt haben, wir müssen die Extrameile laufen. Es ist bei uns einfach so drin, dass wir uns doppelt so stark anstrengen müssen, um das Gleiche zu erreichen. Und das von klein auf, das macht was mit dir. Und wann ich Englisch gelernt habe, ist während der Weltreise. Weil dann war auf einmal die Sinnhaftigkeit da. Ich habe festgestellt, oh, mit Englisch kann ich mich mit anderen Sprachen, mit anderen Ländern, mit anderen Nationalitäten verständigen. Ich kann mir ein Wasser kaufen irgendwo, so auf die Art. Ne? Ich kann auch tiefgründigere Diskussionen haben. Andere Ansichten kann ich erleben, die halt konträr sind zu dem, was ich halt aus Deutschland nur kenne, in meinem Sprachraum nur kenne. Und da war es dann völlig egal, ob derjenige aus Frankreich, aus Belgien, aus Portugal oder aus Südamerika gekommen ist. Ja? Später ist es dann sogar noch Spanisch geworden, zusätzlich während der Reise.
Ja, klar.
Also es ist schwieriger, zweifelsohne. Allerdings muss man dazu sagen, die Art und Weise, wie wir eine Sprache in der Schule beigebracht bekommen, ist nicht gerade förderlich.
Das ist absolut so, ja.
Und jetzt allein schon ein Gedanke. Meine Tochter ist jetzt fast 3 Jahre alt. Wenn ich der jetzt mit dem klassischen Deutschunterricht kommen würde, so von wegen hier, das ist eine Präposition und das ist ein Adjektiv und hast du nicht gesehen, die wird ja gar nichts mehr verstehen. Sie lernt trotzdem die Sprache, trotz dessen, dass sie nicht aktiv Unterricht bekommt, sondern der Unterricht ist das, wie ihr Leben ist, dass wir mit ihr sprechen. Sie nimmt es auf Und genau so habe ich Englisch auch dann gelernt. Also intensiviert, sagen wir es mal so. Und auch, und das ist ja auch etwas Anerzogenes sozusagen, etwas Erlebtes, ich habe diese Hemmung verloren. Diese Hemmung so von wegen, ich bin jetzt in einem Bereich, was ich ja eh nicht gut kann und muss es jetzt trotzdem machen. Und das hat eine Weile gedauert. Also so von wegen, ich wurde ja sozusagen gezwungen, auf einmal die Sprache zu nutzen. Und heute kann ich euch noch nicht mal sagen, in was für einer Sprache ich verschiedene Bücher gelesen habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß den Inhalt, aber ich weiß nicht mehr, in was für einer Sprache. Ist mir auch völlig egal. Also es hat absolut an Relevanz verloren. Und wenn ihr meine Diktate sehen würdet aus der Schule, dann würdet ihr denken, tolle Story. Von da hierher. Da war mehr rot als irgendwas anderes.
Ja, klar. Na? Ja, also Schule ist auch ein erschöpfendes Thema. Ich habe ja jetzt schon 5 Enkelkinder, die in die Schule gehen. Ich muss einfach feststellen, es hat sich nichts geändert seit meiner Schulzeit.
Ja, langsam, also so. Aber stetig ändert sich was. Ja. Ich habe glücklicherweise auch einige Teilnehmer, die im pädagogischen Bereich unterwegs sind. Die merken, dass für sich was anders laufen muss und die das dann auch als Multiplikatoren weitergeben können. Auch einen Geschäftsführer von der Waldorfschule habe ich bei mir im Kurs.
Glaube ich.
Ist genial. Das ist ein Multiplikator.
Ja, wir verlinken natürlich deine Webseite und auch den direkten Link zu diesem Test, den du eben beschrieben hast, und zu deinem Podcast natürlich. Und wir sind auch gerne Gast in deinem Podcast natürlich. Und was wäre so deine dringendste Empfehlung an jemanden, der an den Punkt kommt und darüber nachdenkt, könnte ich Legastheniker sein, wie auch immer er das beschreibt. Ne? Ich habe hier Schwierigkeiten mit Lesen, mit Schreiben und so weiter. Was ist so deine erste Empfehlung, was er oder sie tun sollte, sobald dieser Gedanke auftaucht?
Mach den Test, schau dir das Ergebnis an und wenn dich das Ergebnis überrascht, dass wir dann darüber sprechen. Und dann auch ganz konkret Möglichkeiten finden und besprechen, was jetzt sinnvoll ist. Und sinnvoll ist nicht immer ein Coaching, sondern sinnvoll kann auch unter Umständen sein, dass eine Lerntherapie auch im älteren Alter nochmal durchgeführt wird. Nicht bei mir, sondern da gibt's vereinzelt Lerntherapeuten deutschlandweit, die das machen. Aber einfach Klarheit schaffen. Eine Erklärung zu finden, warum ich mich in vielen Bereichen so schwer getan habe. Und das ist unglaublich befreiend.
Das glaube ich, ja. Da bin ich ganz bei dir. Sobald du da der Nebel des Zweifels verzogen ist, dann bin ich ziemlich sicher, dass es dann viel, viel einfacher wird. Sehr gut. Andreas, bedanke mich.
Hat Spaß gemacht.
Ja, das ist auch unser erstes Gespräch und so. Ich habe so viel Neues gelernt. Das Gespräch mit Andreas war so interessant, dass wir auch nach der ersten Verabschiedung noch sehr lange weitergeredet haben. Und genauso wie wir ohne die sonst im Podcast übliche Begrüßung in die Folge eingestiegen sind, so steigen wir jetzt auch ohne die übliche Verabschiedung aus. Und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht für alle die bis hierhin dabei waren. Mensch Marc, ich habe heute wieder so viel Neues gelernt. Und einen so neuen und so hilfreichen Blick auf ein Thema bekommen, das ist unbeschreiblich.
Mir ging es genauso. Ich hatte zwischendurch richtig Gänsehaut. So viele Aha-Momente und Perspektivwechsel. Das war wirklich eins dieser Gespräche, das noch lange nachwirken wird. Und ich finde auch, dass Gespräche wie dieses zu den Highlights unseres Podcasts gehören.
Definitiv. Ja, und da Legasthenie auch in meiner Familie ein Thema ist, habe ich es, und da ich selbst nicht betroffen bin, tatsächlich immer so, wie Andreas es beschrieben hat, mindestens als eine Beeinträchtigung betrachtet, am normalen Leben, Berufsleben, wie auch immer, teilzunehmen. Ja, um es kurz zu machen, ich bin völlig begeistert von der Idee, dass die Denkfähigkeit, diese andere Verdrahtung, wie Andreas sie beschrieben hat, von Legasthenikern in Kombination mit den neuen Möglichkeiten heute und den Tools, das ist ja fast schon ein Wahnsinnsvorteil gegenüber den Normaldenkern. Also ich bin tief davon beeindruckt. Und ich denke auch, es lohnt sich sicherlich, wirklich darüber nachzudenken.
Ja, absolut. Doch jetzt nochmal zum Angebot von Beginn dieser Folge. Bis Ende 2025 vergeben wir einmal pro Monat exklusiv einen kostenlosen ganztägigen Workshop an ausgewählte Teilnehmer. Das ist eine einzigartige Gelegenheit, von unserem hochwertigen Angebot zu profitieren. Und dabei bist du der einzige Teilnehmer und damit garantieren wir dir auch die maximale persönliche Betreuung und individuelle Begleitung.
Und um diese Chance zu nutzen, sende uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff Interesse am Workshop an kontakt@ncn-ag.com und füge dieser E-Mail deine Bewerbungsunterlagen, einen Lebenslauf oder einfach die letzte Bewerbung bei. Natürlich alle diese Infos in den Shownotes. Die E-Mail-Adresse ist kontakt@nordpolcaesar-anton-gustav.com. Und wenn du ausgewählt wirst, begrüßen wir dich persönlich in unserem tollen Büro in der Nähe von Düsseldorf. Und du hast nichts zu verlieren, im Gegenteil. Selbst wenn du dieses Mal nicht ausgewählt wirst, erhältst du kostenlos eine qualifizierte Rückmeldung zu deinen Bewerbungsunterlagen. Also quasi ein kostenloser Bewerbungscheck, für den du anderswo mindestens 100 Euro zahlen würdest.
Nutze diese einmalige Gelegenheit, um Klarheit und wertvolle Impulse für deine berufliche Zukunft zu erhalten.
So, und jetzt freuen wir uns wieder ungemein auf dein Feedback an podcast@ncn-ag.com. Und wir wünschen dir wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut bis zum nächsten Mal. Und du weißt es, zum Schluss haben wir wie immer eine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut. Zumindest nicht bei Apple, Spotify oder wo auch immer du uns hörst. Und wir würden uns besonders über einen Kommentar in der Bewertung freuen, denn nur Feedback bringt uns weiter. Nimm dir gern eine Minute Zeit und schreib uns. Vielleicht hast du Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Und ja, teile den Podcast außerdem mit Menschen, die sich ebenfalls dafür interessieren könnten oder die davon profitieren. Sie werden dir dankbar sein. Und wie immer mehr Informationen in den Shownotes. Was machen wir denn jetzt, Marc? Wir haben keine Outtakes.
Nee, haben wir nicht. Ich habe keine Ideen.
Wir könnten einen Witz erzählen, oder?
Ja, wenn ich jetzt einen parat hätte.
Geht ja auch so, ne? Wenn ich einen Witz erzählen muss, dann fällt mir keiner ein.
Nein.
Naja gut, dann würde ich sagen, Mensch, sind wir Profis.
Ja, Marc, wir sind toll.
Bis die Tage.
Ja, bis
und
dann.
Tschüss.
Ciao.